Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Also wir sind mitten in der Serie 1. Thessalonicher Brief. Das ist ein Brief, der verfasst wurde vom Apostel Paulus an eine Gemeinde, die er gegründet hat. Und heute möchten wir uns mit Folgendem auseinandersetzen, und zwar, wir stellen uns die Frage, was bedeutet es, heilig zu leben? Weil wir haben diesen Titel, Heilige von nebenan, ja, Heilige vielleicht, wenn du noch nicht da warst in der Vergangenheit bei dieser Serie, Heilige sind all jene, die eine Beziehung zu Jesus haben. Jesus macht uns heilig. Das ist nicht eigentlich etwas, was die Kirche ausspricht, sondern was Jesus erkauft hat am Kreuz, dass er uns heilig macht, dass er uns frei macht von Schuld und damit stehen wir heilig vor Gott. Das ist ein Wunder, ja? Das ist ein Geschenk. Aber was bedeutet es eben, heilig zu leben? Ja, das klingt mega fromm, aber es ist viel praktischer, als man vielleicht vermuten würde. Und darum geht es heute Morgen. Vielleicht nochmal kurz zur Hintergrundgeschichte. Paulus hat mit einigen Glaubensbrüdern diese Gemeinde in Thessalonich gegründet. Thessalonich ist eine Stadt in Griechenland, heute heißt Thessaloniki. Und sie haben einige Wochen dort gewirkt, haben das Evangelium verkündet von Jesus und dann mussten sie fliehen, weil voll der Widerstand war. Die Leute haben gesagt, das könnt ihr nicht predigen und weg mit euch sozusagen. Und dann sind sie geflohen aus dieser Stadt und sind letztendlich in Athen gelandet. Und genau da setzt unser Kapitel für heute ein. Im Kapitel 3 wird nämlich das sozusagen nochmal aufgegriffen. Also hört einfach rein, wie es dann weitergegangen ist. Also sie sind geflohen und machen sich dann Sorgen um diese Thessalonicher. Und das klingt dann folgendermaßen aus Bibel heute, neue evangelistische Übersetzung. 1. Thessalonicher, Kapitel 3. Schließlich hielten Silvanus und ich, also hier schreibt der Paulus, es nicht länger aus und beschlossen, allein in Athen zurückzubleiben. Wir schickten Timotheus, unseren Bruder, der als Mitarbeiter Gottes die gute Botschaft des Messias verkündigt, zu euch. Er sollte euch im Glauben stärken und ermutigen, damit niemand von euch unsicher wird bei all dem, was ihr ertragen müsst. Ihr wisst ja selbst, dass wir als Christen leiden müssen. Also sie haben erlebt, dass sie voll unter Druck gestanden sind, die Leute, die da zurückgeblieben sind. Schon als wir bei euch waren, haben wir euch immer wieder gesagt, dass sie uns verfolgen werden. Und was das bedeutet, wisst ihr jetzt. Aus diesem Grund habe ich Timotheus zu euch geschickt. Ich wollte unbedingt erfahren, wie es um euren Glauben steht. Meine Sorge war, dass es dem Versucher gelungen sein könnte, euch zu Fall zu bringen und unsere Arbeit wäre vergeblich gewesen. Also hier ganz praktisch, er ist in Athen, macht sich Sorgen um die Thessalonicher, schickt den Timotheus hin und er soll schauen, wie es ihnen geht. Okay, sind wir dabei? Und dann, was ist passiert? Doch jetzt ist Timotheus mit guten Nachrichten von eurem Glauben und eurer Liebe zu uns zurückgekommen. Also Timotheus war dort, kommt zurück, hat gesagt, hey, sie sind noch im Glauben. Und er hat erzählt, dass ihr uns in guter Erinnerung habt und euch ebenso wie wir nach uns wiedersehnt. Dass ihr euren Glauben bewahrt habt, liebe Geschwister, das hat uns in unserer eigenen Not und Bedrängnis getröstet. Ja, wir leben richtig auf, wenn wir wissen, dass ihr treu zum Herrn steht. Also sie waren total ermutigt, dass sie gehört haben, hey, die Thessalonicher sind immer noch im Glauben an Jesus. Wie können wir unserem Gott nur genug für die Freude danken, die er uns gemacht hat? Tag und Nacht bitten wir ihn inständig um ein Wiedersehen mit euch. Gern würden wir euch an den Punkten weiterhelfen, wo es euch im Glauben vielleicht noch fehlt. Und jetzt Abschluss. Wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, dass er uns den Weg zu euch frei macht. Und für euch erbitten wir immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen, eine Liebe, wie wir sie auch für euch empfinden. Unser Herr möge euch innerlich so stark machen, dass ihr in untadeliger Heiligkeit, und da haben wir jetzt dieses heiligen Aspekt, unser Herr möge euch innerlich so stark machen, dass ihr in untadeliger Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Okay, also soweit mal dieses Kapitel 3. Es ist ein ganzer Haufen, aber es ist eigentlich nicht so schwer zu begreifen. Okay, wir haben diesen Timotheus, er reist zu ihnen, kommt zurück und sagt, hey, sie sind noch im Glauben. Sie freuen sich darüber und dann wird auch gebetet, hey, was wünschen wir uns für euch? Und da ist auch schon die erste Entdeckung, die wir machen, was Heilige ausmacht. Und zwar in Vers 6 steht ja: Doch jetzt ist Timotheus mit guten Nachrichten von eurem Glauben zurückgekommen. Also eine Sache, die die Heilige auszeichnet, ist Glaube. Glaube. Glaube an Jesus. Und der entspringt dem, dass man das Evangelium hört, die gute Nachricht, und Gott auch mit seinem Heiligen Geist an einem wirkt. Also es ist Glaube in Jesus und es ist auch so quasi ein Erfülltwerden auch mit dem Heiligen Geist. Also das gehört zusammen. Also ein lebendiger Glaube, das ist etwas, was Heilige ausmacht. Und das ist auch das, was uns hierher bringt heute Morgen, glaube ich. Also du, ich, wir haben Glauben an Jesus und darum sind wir auch im Glauben verbunden miteinander. Vielleicht bist du noch am Ausloten, du bist nicht sicher, okay, glaube ich an Jesus. Aber trotzdem ist da wahrscheinlich ein Funken schon an Glaube da, weil sonst wärst du nicht hier und würdest nicht zuhören. Und ich wünschte, dass du diesen Jesus noch mehr kennenlernst und dass du ihm voll vertrauen kannst. Und was uns auch verbindet, ist, dass Glaube stets umkämpft ist. Weil wir lesen noch was anderes, was hier erwähnt wird. Ziemlich am Anfang steht: Ihr wisst ja selbst, dass wir als Christen leiden müssen. Ich habe da ein Symbol mitgenommen, ein Blitz. Ja, kann man sich vielleicht dann merken. Also Glaube ist immer umkämpft. Es kann ein äußerlicher Druck sein. Bei den Thessalonicher war es, dass sie plötzlich dann so die ganz komischen ja, vielleicht abgestempelt wurden, hey, die an Jesus glauben und was sind das für Sekte und was weiß ich oder so. Ja. Vielleicht irgendwelche Nachteile auch erfahren haben dadurch. Glaube steht immer irgendwo unter Druck. Das kann ein äußerer Druck sein, aber es kann auch ein innerer Druck sein. Zweifel vielleicht. Ja. Vielleicht glaubst du, aber du merkst, ja, das sind immer wieder Glaubenszweifel. Warum wirkt Gott zum Beispiel nicht so in meinem Leben, wie ich mir das erwarten und wünschen würde, aber vielleicht bei wen anderen, da wirkt er total und du denkst, boah, warum bei mir nicht? Ja, also das ist auch Druck auf den Glauben. Das ist, glaube ich, meiner Meinung nach oft genauso krass wie äußerer Druck, äußere Verfolgung, wenn man so sagen kann. Oder vielleicht auch äußere Sachen, die du erlebst, ja, in der Familie, dass man sagt, ha, puf, du mit deinem Jesus oder in der Arbeit. Also es ist vielfältig, jeder von euch hat da vielleicht andere Bereiche, wo man merkt, hey, mein Glaube, der ist umkämpft. Aber das ist etwas, was nicht bedeutet, dass du kein guter Christ bist oder so, sondern willkommen im Christsein. Okay? Also das ist etwas, was wir einfach mit dem wir konfrontiert werden. Was bedeutet es noch, ein Heiliger zu sein? Es klingt nicht besonders attraktiv eigentlich so, ja. Wenn man Christ ist, steht man auch unter Druck. Eigentlich nicht so cool. Und man fragt sich dann vielleicht, oder du fragst dich, hey, warum soll man dann Christ sein? Ich meine, lieber nicht Christ und habe diese Probleme nicht. Aber also das stimmt schon, diese Aussage, aber da ist etwas, was dem Glauben ein Leben einhaucht sozusagen. Es ist Glaube nicht nur ein toter Buchstabe oder irgendwelche Glaubenssätze, die du auswendig lernst, ja, ich glaube an dies und jenes und so weiter und so weiter. Da ist mehr. Und ich möchte euch auch sagen, was da noch an dem mehr ist. Und zwar, wenn wir nochmal auf diesen Vers 6 schauen, da steht nämlich, Timotheus ist hingereist und er hat nicht nur Glauben entdeckt, sondern noch mehr. Doch jetzt ist Timotheus mit guten Nachrichten von eurem Glauben und von eurer Liebe zu uns zurückgekehrt. Das ist die Sache, die eigentlich die Heiligen erst so richtig in Fahrt bringt und den Unterschied ausmacht und dem Glauben die Lebendigkeit verleiht. Und Glaube, ich habe es einfach mal so mit diesem Symbol gemacht, Glaube und Liebe, wenn es ein authentischer Glaube an Jesus ist, die sind immer verbunden. Das kommt immer im Paket daher. Und man könnte sagen, Glaube ohne Liebe ist gar nicht vollständig. Glaube ohne Liebe ist manchmal sogar problematisch. Und genau das beschreibt auch der Apostel, der diesen Brief geschrieben hat, in einem anderen Brief an die Korinther. Und da schreibt er nämlich über die Liebe ohne, über den Glauben ohne Liebe. Und dann beschreibt er die Liebe noch näher. Ihr kennt das vermutlich alle. Manchmal wird das auch auf Hochzeiten gelesen. Das ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Dann da steht was ganz Wichtiges. Das erklärt, dass das immer zusammengehört. Wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben, der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwende, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden oder um angesehen zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Krass, oder? Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig, sie bläst sich nicht auf, sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Und jetzt kommt das Finale. Sie erträgt alles. Und jetzt, sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Dieser Blitz da, der ist erträglich, wenn Liebe da ist. Der ist leicht zu backen, weil letztendlich die Liebe wie ein Treibstoff ist des Glaubens. Darum habe ich da ein Symbol mitgebracht. Das ist so quasi die Kraftquelle des Glaubens, ist die Liebe. Ohne diesem Paket funktioniert es nicht. Ohne diesem Paket funktioniert es nicht. Also Heilige haben Glauben, aber dieser Glaube ist gepaart mit Liebe. Gehört zusammen, macht es vollständig, macht es rund, macht es lebendig. Also zurück zu unseren Thessalonichern. Und weil eben Glaube ohne dieser Liebe gar nicht denkbar ist für den Paulus, setzt er jetzt zu einem Gebet an. Im Vers 12 betet er dann nämlich für sie. Und ich glaube, er würde auch für uns genau dieses gleiche Gebet sprechen. Und er schreibt eben Folgendes. Eigentlich betet er. Und für euch erbitten wir eine immer größere Liebe zueinander. Das haben wir schon mal gehabt, kurze Unterbrechung. Was war das damals mit dem Mikro, das plötzlich weg war? Naja, wir wissen es nicht. Er bittet um eine immer größer werdende Liebe zueinander und zu allen Menschen. Warum? Weil ohne Liebe nichts läuft. Weil es eigentlich das Wichtigste ist, was ein Heiliger so an Ausstattungsmerkmalen haben kann. Sie ist letztendlich diese Kraft. Sie ist das, was den Glauben bewegt. Und vor allem, es geht ja weiter. Im Vers 13 setzt er dann nämlich an, und da sind wir da jetzt bei der Heiligkeit. Sie ist das, was Heiligkeit ermöglicht. Darum habe ich heute mal ein Schaubild mitgenommen, weil sonst irgendwie, ich habe selbst fast einen Knoten ins Hirn gekriegt beim Vorbereiten. Und ich mir gedacht, vielleicht hilfst du uns. Und dann geht es nämlich weiter. Also er betet um mehr Liebe. Warum? Ja, unser Herr möge euch innerlich so stark machen, das geschieht durch die Liebe, dass ihr in untadeliger Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Also, wir nehmen dieses Paket, Glaube und Liebe, schnüren es zusammen, es gehört zusammen, und das ermöglicht letztendlich Heiligkeit. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Es ist so irgendwie wie so eine Sache, die aufs andere baut. Und damit ist es möglich, dass wir letztendlich ein Leben führen in Heiligkeit. Es ist nicht nur Glaube, es ist nicht nur Liebe, es ist Glaube und Liebe zusammen als ein Paket, und das hilft uns, in Heiligkeit zu leben. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja bitte, was ist denn Heiligkeit? Ja, das klingt ja wirklich super fromm, ja, müssen wir jetzt alle dann immer so stehen. Wir sind Heilige und Heiligenschein und so. Müssen wir uns vielleicht so irgendwas montieren da hinten? Lasst uns ein bisschen Licht in die Sache bringen. Und jetzt schockiere ich euch. Wir haben schon ein ganzes Kapitel. Wir haben jetzt ganze Kapitel 3 behandelt. Wir schauen noch ins Kapitel 4. Weil im Kapitel 4 wird dann konkret eingegangen, was bedeutet heilig zu leben. Also jetzt geht es eigentlich so richtig erst zur Sache. Aber das ist die Basis gewesen, dass der Glaube ist immer mal unter Druck, aber dieser Glaube ist verbunden mit Liebe. Die Liebe hilft, diesem Druck zu bestehen zu können, in guter Art und Weise. Und sie bringt letztendlich auch diese Heiligkeit. Und Heiligkeit ist eigentlich was Praktisches. Es ist nicht einfach nur fromm dastehen. Wie geht es weiter? Ich wechsle jetzt übrigens die Übersetzung. So geht es weiter. Kapitel 4. Jetzt geht es konkret um Heiligkeit. Im Übrigen, Brüder, das geht nämlich wirklich an die Männer, dieser Text. Übrigen Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu des Herrn, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen. Und ihr lebt auch so, werdet darin noch vollkommen. Ihr wisst ja, welche Ermahnung wir euch im Auftrag Jesu des Herrn gegeben haben. Das heißt, er hat schon das, was er jetzt schreibt, hat er ihnen schon gesagt, wahrscheinlich wie er da war, gesagt, ihr macht das auch, aber bitte seid vorsichtig in diesem Bereich. Ihr seid Heilige, ja? Passt auf. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Okay? Und jetzt wieder konkret. Dass ihr die Unzucht meidet und dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und dass keiner seinen Bruder bei Geschäften betrügt und übervorteilt, denn all das rächt er, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Wer das verwirft, der verwirft also nicht Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist schenkt. Okay, das heißt, er spricht hier eigentlich zwei Dinge an. Unzucht, da fragt man sich, okay, was soll das jetzt heißen? Biblische Definition von Unzucht ist jeder sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe. So kann man das eigentlich beschreiben. Und das Zweite, was er aufgreift, ist Geld, Umgang mit Geld. Und ich habe das einfach mal so drunter geschrieben, unter Heiligkeit. Also zwei Ausdrücke von Heiligkeit ist eben, wie gehen wir mit Sexualität um? Das war zu viel. Das wird so richtig verwirrend dann. Ja. Das ist dann so die absolute Draufgabe. Dieser Aspekt mit dem Geld kommt nicht überall bei allen Bibeln so raus. Aber ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, warum das beides so nebeneinander steht. Und Achtung, Heiligkeit bedeutet mehr als diese zwei Bereiche des Lebens. Und ich erkläre euch auch, warum. Aber es ist wahrscheinlich ganz bewusst, dass er diese Bereiche anspricht. Zum einen rufen wir uns in Erinnerung, an wen schreibt dieser Apostel Paulus? An die Thessalonicher, in dem Fall an die Männer, ganz speziell Brüder. Und was ist Thessalonich für Stadt gewesen? Es war, wie viele von euch bereits wissen, eine große Handelsstadt, damals schon 200.000 Einwohner, Handel, Geld und sie haben auch diesen tollen Hafen gehabt. Hafen, ja, ihr wisst Bescheid, Städte mit Häfen, da gibt es auch meistens viele Bordelle und solche Sachen. Ja? Also das passt einfach auch in dieses Schema, was tut sich in dieser Stadt? Also wenn Sex und Geld kein Thema war in dieser Stadt, wo dann? Also das ist das eine, was wir beachten müssen, warum man diese Themen aufgreift. Aber es ist noch ein zweiter Grund, warum man genau das anspricht und sagt, hey, das, wie ihr mit diesen schwierigen Themen umgeht, ist nämlich wegweisend für euer gesamtes Handeln. Das hat Einfluss auf unseren anderen Lebensbereiche, wie wir mit diesen Bereichen umgehen. Und ein Bibelkommentator, der super schlau ist, finde ich, und der das Ganze analysiert hat, kommt dann eben zu folgendem Schluss und er schaut so ein bisschen auf unsere Gesellschaft und er schreibt dann Folgendes, kann man total zustimmen, kann man vielleicht nur ja, so häufig zustimmen, aber ich glaube, dass es viel Wahrheit beinhaltet. Und er schreibt Folgendes, die zerstörerische Macht verantwortungsloser Sexualität in unserer Gesellschaft ist nicht zu übersehen. Die Zerstörung der Ehemoral hat das Leben nicht reicher, sondern freier gemacht. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, Sexualität muss unbedingt frei sein, weil sonst wird uns ja was genommen. Aber er sagt, eigentlich hat es uns nicht freier gemacht. Sie hat es vielmehr durch Entzug des Vertrauens Sie hat uns vielmehr durch den Entzug eines Vertrauens in die Vereinsamung geführt. Also er sagt, eigentlich die Folge war nicht Freiheit und Freude, sondern eher Einsamkeit. Und dann steht noch, die gescheiterte Ehe ist in den meisten Fällen eine zerstörte Familie. Die Kinder tragen eine vernichtende Last. Ganz viel Wahrheit, denke ich. Die Sexualität ist nicht auf die Verwirklichung des Einzelnen, sondern auf die Gemeinschaft von zwei Menschen ausgerichtet. Und daher ist sie nicht der Beliebigkeit des Einzelnen ausgeliefert. Es geht nicht nur um den einen und zwei Einser, die sich treffen, sondern es geht eigentlich um eine Gemeinschaft von zwei Leuten. Und dann geht es aber weiter. Was wird aus einer Gemeinschaft von zwei Leuten? Es wird eine Familie. Mit der Familie weitet sich eine solche Gemeinschaft aus. Und die Verantwortung wächst entsprechend. Und dann schreibt er, die seelsorgerliche Führung der Gemeinde muss die Verantwortung bewusst machen, die die Sexualität der Menschen auftragt. Also mit der Sexualität verbunden ist eben auch eine große Verantwortung. Und das ist etwas, was Heilige erkannt haben und leben. Und dann sagt er noch über die andere Sache, das Geld, ui. Als die andere Grundgefährdung des Menschen ist seine Gier nach Besitz erkannt. Nicht der Besitz selbst wird verurteilt, wohl aber sein Erwerb auf Kosten des anderen. Da ist ja darum gegangen, dass man den anderen austrickst sozusagen. Dass Betrug und Ausbeutung in offener Form die Beziehung der Menschen zueinander vergiftet, ist im Bereich des persönlichen Lebens offenkundig. Also wenn dich jemand über das Ohr haut, dann ist die Beziehung gefährdet, oder? Kann man sagen. Ja? Wenn dich dein Nachbar anpumpt, hey, kannst du 500 Euro leihen und kurz drauf zirkt er aus und ist weg auf nimmer Wiedersehen. Ja. Puh. Kein guter Nachbar. Auf persönlicher Ebene ein Problem, aber auch global, er spannt es dann noch global, unser schlauer Bibelkommentator. Unsere Welt wird tödlich bedroht durch die Gier der mächtigen Länder nach Wohlstand und Besitz, die ohne Rücksicht auf die schwächeren Länder befriedigt wird. Und jetzt schließt er, so wie die unverantwortliche Sexualität die Gestalt des Lebens als individuelle Gemeinschaft zerstört, so die Besitzgier das Zusammenleben der ganzen Menschheit. Und dann sein starker Schluss, in der Tat hängt im Versagen auf diesen Gebieten das Unheil unserer Welt. Also hier geht es wirklich ums Eingemachte bei diesen Themen und da ist eben gefragt, einen anderen Blick zu bekommen, als Heilige mit diesen Themen, mit diesen großen und wichtigen Themen umzugehen. Und so ist es für uns auch wegweisend. Wie gehen wir mit diesen Themen um? Weil es wird darüber entscheiden, wie wir allgemein mit anderen Themen umgehen und vor allem auch, wie wir uns zu Gott hin positionieren. Wo wir sagen, Gott, ich möchte deine Prinzipien zu diesen Themen in meinem Leben anwenden oder nicht. Und damit sind wir letztendlich wieder beim Glauben. Vertraue ich Gott in diesen Bereichen? Ja oder nein? Wenn ich ihm vertraue, dann werde ich letztendlich in Heiligkeit auch gehen. Wenn nicht, dann ist es ist vielleicht, und da ist wieder diese Liebe gefragt. Habe ich eine Beziehung zu Gott? Sage ich, Gott, ich vertraue dir, ich liebe dich, ich weiß, du hast gute Absichten mit mir, du liebst mich. Und als Antwort auf deine Liebe möchte ich dir Glauben schenken, dass deine Prinzipien gut sind. Also hier ist immer wieder Glaube, Liebe und dann führt es zur Heiligkeit, zu konkreten anderen Denken und Umgang mit diesen großen, wichtigen Lebensthemen. Und dadurch erkennen wir, und jetzt kommt dieser verwirrende Pfeil noch dazu, dass letztendlich Ali, bitte hilf mir, keine Ahnung, die Technik ist halt echt eine schwierige Geschichte. Ich habe einen roten Pfeil gemacht und der rote Pfeil, der ist rot, weil die Liebe eigentlich so dieser Drehpunkt ist. Es dreht sich dann letztendlich alles um die Liebe, handle ich in Liebe und möchte ich in der Liebe verwurzelt sein, die mein Glauben beeinflusst, mein Vertrauen zu Gott hin, aber auch dazu führt, dass ich anderes handle, dass ich in Heiligkeit lebe. Und weil die Liebe eben so wichtig ist, Dreh- und Angelpunkt, schließt er dann auch diesen Abschnitt, Kapitel 4, wir sind am Ende unseres Textes für heute, wieder mit dem Thema Liebe. Und hier ab Vers 9 steht Folgendes. Was allerdings die geschwisterliche Liebe betrifft, muss man euch nicht extra schreiben. Denn Gott selbst hat euch schon gelehrt, einander zu lieben. Das ist, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gott selbst hat euch gelehrt, zu lieben. Wie? Ich glaube, der größte Lehrmeister, wie wir einander lieben, war Jesus. Gott hat uns durch Jesus seine Liebe in ganz kräftiger und heftiger und starker Art und Weise offenbart und gezeigt. Wenn du wissen willst, wie sehr Gott dich liebt, dann schau auf Jesus. Also Gott hat sie gelehrt, einander zu lieben. Und Jesus hat auch über die Liebe gesprochen, werde ich gleich noch sagen. Und das befolgt ihr auch, also dass sie einander lieben. Das ist super, sie waren in dem unterwegs. Also sie haben ihre Geschwister in Mazedonien geliebt, also im ganzen Gebiet, im oberen Griechenland. Und dann sagt er aber auch, wir bitten euch dringend, liebe Geschwister, darin noch vollkommener zu werden. Also man kann eigentlich nicht genug lieben. Man kann nicht genug übertreiben damit sozusagen. Noch mehr, gebt noch mehr Gas. Und jetzt kommt noch eine letzte Sache, die wieder praktisch wird. Und setzt eure Ehre darin ein, ruhig und besonnen zu leben. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten, wie wir euch das gesagt haben, und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, damit ihr auch für Außenstehende als anständige Menschen geltet und niemanden zur Last fallt. Die letzte Folie, genau die nächste. Eine ganz praktische Sache noch von Heiligkeit, vielleicht nicht so gut zum Sehen. Und zwar, dass man nicht auf Kosten von wen anderen lebt. Und das ist dann schon interessant, okay, zwei ganz große Lebensthemen und dann das. Aber ich glaube, das ist auch etwas, wo man letztendlich zum Ausdruck bringt, ich liebe dich und ich nutze dich nicht aus. Ja. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die sind angewiesen darauf, dass sie von anderen versorgt werden. Aber hier geht es darum, dass man sich wirklich fragt, hey, schnorre ich mich eigentlich nur durch, weil es ist eh so viel Liebe und Happy Clappy in der Gemeinde und so und die anderen werden sich schon kümmern um mich. Was ja früher noch viel stärker war, weil es ja kein Sozialsystem in dem Sinn gegeben hat. Und so kann sich dann eben einschleichen, dass der eine oder andere einfach gerne in der Sonne liegt, während die anderen hackeln und dann abends kommt man zum Abendmahl und yes, Essen schön angerichtet ist und so weiter. Ja? Versteht ihr? Und das ist eigentlich kein Ausdruck von Liebe zu denen, die dann die ganzen Sachen erarbeiten sozusagen. Es geht wieder, man sieht, es ist echt, ist unser Leben bestimmt von Liebe? Ist das, was uns motiviert, das uns zeigt, wie wir mit Geld umgehen wollen, wie wir mit Sexualität umgehen wollen, den anderen im Blick haben und nicht nur ich? Das ist der springende Punkt. Und damit komme ich auch zum Schluss und zur praktischen Anwendung. Wenn ich die bisherigen, wir haben jetzt 3,5 Kapitel vom Thessalonicher Brief angeschaut habe, dann würde ich ihn bisher zusammenfassen mit folgenden Worten. Da kommt das alles weg, danke. Jetzt ist es wieder ein bisschen aufgeräumter. Heilige streben nach Liebe. Also ich glaube, das ist eins der Hauptmerkmale von Heiligen. Und ich bin kein Experte für katholische Heilige, aber ich glaube, wenn du die Heiligen ansiehst, die von der katholischen Kirche als Heilige ernannt werden, dann wirst du wahrscheinlich sehen, dass das Menschen waren mit ganz einem großen Herz, mit unglaublichem Einsatz, die nicht ich waren, sondern der andere. Barmherzigkeit, Liebe. Letztendlich wirkliche Jesus-Nachfolger, wie sie sein sollen. Und das sollen wir alle sein. Wir sollen Heilige von nebenan sein. Und das funktioniert eben nur, wenn wir sagen, ich strecke mich aus nach der Liebe Gottes. Sie soll meine Motivation sein. Sie soll mir helfen, auch durch schwierige Situationen durchzugehen. Und das war eben bei den Thessalonichern vorhanden. Das haben wir schon im ersten Kapitel entdeckt. Ziemlich am Anfang stand, ihr habt Glauben, der zu Taten führt. Und dann stand, und ihr habt Liebe, um die ihr euch müht. Sie haben sich bemüht um Liebe. Und das ist das, was mich so fasziniert hat, wenn wir bei der Praxis sind. Weil ich habe mich immer wieder gefragt, seitdem ich das gepredigt habe, mühe ich mich um Liebe? Wie schaut es eigentlich aus, das um Liebe bemühen? Und ich glaube, dass es eben zwei Hälften hat, sich um Liebe zu bemühen. Das eine ist das, was ich selbst tun kann. Darüber hat auch Jesus viel gesagt. Er hat gesagt, liebt einander. Und das ist was ganz Praktisches, ja, dass ich meinen Nächsten liebe, dass ich gut zu ihm bin. Und er hat dann sogar, ist noch über das hinausgegangen, Er hat gesagt, liebt auch eure Feinde. Da kommt man an Grenzen. Und er hat gesagt, liebt eure Feinde aus dem Grund, weil es soll zeigen, dass ihr in meiner Liebe, dass da vollkommene Liebe ist. Und die vollkommene Liebe, die ist sogar fähig, dass sie da, wo nichts Positives kommt, dass man was Positives zurückgibt. Und das führt uns natürlich an den Punkt, wo wir merken, unsere Liebesfähigkeit ist begrenzt. Ja? Liebe Freunde, zumindest ich muss sagen, meine Liebesfähigkeit begrenzt und vermutlich auch deine Liebesfähigkeit ist begrenzt. Das heißt, es ist einerseits ein menschliches Mühen, ja? Wir geben unser Bestes, aber gleichzeitig merken wir auch, wir kommen an Grenzen. Es muss irgendwo auch ein Hilfsmittel geben. Gott muss uns helfen, dass wir wirklich lieben können. Das heißt, uns nach Liebe auszustrecken und Liebe zu mühen, wie Heilige es tun, ist auch etwas, wo wir sagen, Gott, lehre mich. Da steht, dass Gott sie gelehrt hat zu lieben. Lehre mich und auch bitten einfach. Das Einfachste, wenn man was nicht kann oder hat, ist darum bitten. Zu sagen, Gott, gib mir deine Liebe. Gott, gib mir deine Liebe. Gib mir deinen Heiligen Geist. In Römer 5 steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, es ist ein Geschenk von Gott letztendlich, dass wir wirklich lieben können, so wie er liebt. Und wenn es nur etwas Menschliches wäre, dann wird Paulus auch nicht darum beten. Er schreibt ja in Vers 12, ich bete darum, dass ihr immer mehr Liebe habt zueinander und zu allen Menschen. Wäre alles sinnlos, wenn es nicht auch eine Möglichkeit wäre, dass Gott es beantwortet. Und er möchte es beantworten. Gott möchte dir mehr Liebe geben für deinen Ehepartner, für deine Familie, für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für die Welt. Er möchte das. Das ist sein Herzenswunsch für alle, die ihm nachfolgen. Weil letztendlich soll an der Liebe erkannt werden, das sind wirklich Heilige, das sind Nachfolger Jesu. Wow, was für Menschen. Und wir haben heute Morgen beim Gebet für diesen Gottesdienst, und als wir dieses Gebet gelesen haben, wir haben also gebetet für den Gottesdienst und so weiter, und manchmal verwenden wir auch einen Bibeltext, um zu beten. Und ich möchte diesen Bibeltext vorlesen. Das ist auch wieder von diesem Paulus, weil ich glaube, er wusste irgendwo, ohne Liebe geht nichts. Ohne Liebe geht nichts. Und er schreibt an die Epheser, wieder etwas, was so ähnlich ist wie das, was wir hier auch entdecken. Und er sagt Folgendes, ich kann meine Knie nur beugen vor Gott, dem Vater. Also er ist wieder im Gebet. Dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Der Geist macht uns stark. Was passiert? Ich bete, dass Christus durch den Glauben, da haben wir diesen Glauben, immer mehr in euren Herzen wohnt und in der Liebe Gottes verwurzelt und gegründet seid. Glaube, Liebe, darum betet er. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Bei der Größe steht dann nämlich, wie groß, also wie hoch, wie weit, wie breit und so weiter. Und das werden wir später auch in einem Lied singen. Da geht es genau um diesen Text. Und dann geht es weiter, und das ist das Krasse. Denn durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus für alle Zeit und Ewigkeit. Also strebt nach der Liebe. Das möchte ich euch einfach mitgeben, euch ermutigen. Das ist einerseits, ich mühe mich selber, aber wir werden da an Limits kommen. Und da, glaube ich, ist das Erste und Beste, was wir tun können. Gott, gib mir deine Liebe. Wirke du an mir. Fülle du mein Herz mit deinem Heiligen Geist. Gib mir einen Glauben, der tief in dir verwurzelt ist, damit ich auch deine Liebe mehr erkenne, wie sehr du mich liebst. Und ich glaube, wenn wir nämlich merken, ich bin geliebt von Gott, bedingungsloses geliebt, dann gehe ich anders auf den anderen zu, weil ich selber so was Tolles erfahren habe, so eine wunderbare Liebe. Und da möchte ich uns einfach Mut machen, dass wir Streber sind, ja. Heilige, die nach Liebe streben. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du uns gezeigt hast, wie sehr du uns liebst. Du bist ans Kreuz gegangen für uns. Wir haben es nicht verdient. Das war so ein großes Zeichen deiner Liebe. Aber wir können es leider nicht ganz begreifen, deine Liebe. Und darum bitten wir dich, dass du uns sie auch übernatürlich offenbarst und wir einfach auch merken in unserem Geist und geistlichen Leben, dass du uns liebst und dass du uns mehr von dieser Liebe geben willst, damit wir als Heilige unterwegs sind, die angetrieben und motiviert sind von Liebe. Wir danken dir, Jesus, für alles, was du für uns getan hast und wir danken dir, dass du noch vieles mit uns vorhast. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.